Ja, ich habe super viel Feedback. Naja, super viel. Ich habe auf jeden Fall Feedback bekommen zu unserer ersten Pilotfolge. Nachdem wir das auf Instagram bekannt gemacht haben und ich auch auf WhatsApp das noch ein paar Freunden von mir geschickt habe. Und ja, die Leute waren sehr begeistert, also die Leute, die uns kennen, und haben sich irgendwie gefreut, jetzt was zum Anhören zu haben, während es eh nicht so viel zu tun gibt, gerade für so Studierende, sage ich mal. Und was ich cool fand, war, dass ich jetzt so gemerkt habe, dass so meine Freunde so ein bisschen unterstützen, was ich mache. Und dann irgendwie so sich das angucken, sich das anhören und irgendwie da, weiß nicht, irgendwie mir dann positives Feedback geben. Das hat mich voll gefreut. Also danke an alle, die schon die Pilotfolge gehört haben. Und ich hoffe, ihr seid immer noch da und hört immer noch zu.
Ja, voll schön. Ja, ich habe noch nicht so viel Feedback bekommen. Aber das lag, glaube ich, auch daran, dass ich eben das nur auf Instagram geteilt habe. Ich glaube, bei mir sind die Leute auch irgendwie nicht so überrascht, weil ich ja auch schon YouTube gemacht habe und so. Deshalb ist es so, ja, okay, jetzt macht sie halt auch noch einen Podcast. So ist jetzt
irgendwie auch klassischer YouTuber.
So, ja. Ja, irgendwie schon. So, das Klischee wird auf jeden Fall noch erfüllt. Nee, aber ich wollte auf jeden Fall noch Lotta danken. Die hat nämlich unser Profilfoto sozusagen entwickelt und designt und hat sich da echt einen ganzen Tag hingesetzt. Also sie meinte, sie hatte 12 Stunden Arbeit. Und ich finde, man sieht es auch. Ich finde es wunderschön geworden. Ja, auf jeden Fall danke, Lotta, dafür. Ja. Ihr könnt ihr auch auf Instagram folgen. Wir haben die auch bei uns verlinkt. Ja, einfach volles Talent. Also richtig, richtig toll, dass man irgendwie so Freundinnen hat, die sowas dann einfach auch machen und ja, Unterstützung da bekommen. Und es ist einfach mega cool, dass jeder so seine Fähigkeiten, die er oder die sie hat, so einbringen kann. Ja.
Ja, doch, ich finde es so, so arg schön. Als Lena mir das geschickt hat, war ich so, ich habe es dreimal angeguckt und dann ich die ganze auch. Zeit meinen Freund genervt, wie geil ich das Ding finde, das so wie geil, toll wir dargestellt sind und wie sehr das passt. Ja, ich weiß nicht, nochmal an die letzte Folge anzuknüpfen, wo wir irgendwie eine Dreiviertelstunde über Corona geredet haben und ich dann gesagt habe, ich packe euch so eine Maskenanleitung in die Shownotes. Ja, ich habe 3 Versuche gebraucht, bis ich eine schöne Maske bekommen habe, die mir irgendwie gut passt und die man auch bequem tragen kann. Und jetzt gehe ich in die Massenproduktion und werde erstmal meine gesamte Familie damit ausstatten.
Ja, voll cool. Vor allem, ich habe auch gesehen, ich muss mir dieses voll cool abgewöhnen. Ich habe das auch richtig oft beim letzten Podcast rausgeschnitten, weil ich es richtig unangenehm finde. Ich habe auch gesehen, dass du das jetzt noch angemalt hast, die Maske.
Ja, ich hab mal versucht, was damit zu machen, mal schauen. Ich weiß nicht, ich habe halt so weißen Stoff. Ich werde jetzt die nächsten Masken, werde ich mal versuchen, mit nicht nur schwarzem Faden zu nähen, sondern irgendwie mit einem bunten und mal gucken, wie das aussieht. Und ich habe halt so Stoffmalstifte, also wenn mir langweilig ist. Ich bin halt nicht so die größte Zeichnerin, aber so ein bisschen, keine Ahnung, ein Ethnomuster oder sowas, das sieht bestimmt auch cool aus.
Was auch noch richtig, richtig toll wäre, wenn man so drauf sticken würde.
Oh.
Das wäre halt, das finde ich eh so schön, wenn man einfach so ein Basic-Oberteil hat oder so und dann was Kleines drauf stickt. Also ich habe es noch nie gemacht. Eigentlich könnte ich das jetzt vielleicht mal machen. So, ich habe ja gerade Zeit. Ich finde, das macht so ein einfaches Outfit, kann so viel irgendwie, ja, das noch so voll besonders irgendwie machen. Und das mit den Masken könntest du eventuell, wenn du Bock hättest, könntest du ja auch einfach nur vielleicht die Initialien so deiner Eltern oder deines Bruders oder wem auch immer du die Masken schenkst, reinmachen.
Ja, ist eigentlich mega die gute Idee. Ich muss mal gucken, was ich da machen kann.
Man muss sich ja jetzt nicht verkünsteln oder so. Momentan kommt es ja jetzt eher auf die Masse drauf an. Ich war ich war gestern spazieren und ich habe mir den übelsten Sonnenbrand einfach geholt. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber meine Nase ist komplett rot und meine eine Seite, die eben so krass zur Sonne hin saß, ist auch komplett rot, weil ich mich mit einer Freundin im Park getroffen habe. Aber also da war niemand anderes oder so und wir haben auch Sicherheitsabstand gehalten. Und wir saßen da halt ein paar Stunden und ich hatte keine Sonnencreme drauf.
Ja, Fehler und, Nummer 1.
Ja, Famke ist nämlich immer so immer Sonnencreme drauf und ich bin eigentlich
ich trage jeden Tag Sonnencreme. Auch im Winter, okay?
Aber gestern nicht.
Ja, ja, wir können ja mal halt eine Folge krass über Skincare machen und dann erzähle ich jedem, warum man immer Sonnencreme tragen sollte. Und danach wirst du dich nie wieder trauen, ohne Sonnencreme rauszugehen, Lena.
Nee, vor allem, weil das bei mir ja richtig dumm auch gerade ist, ich ja von diese Säure verwende.
Diesen Toner da von
Von The Ordinary, den Toner.
Ja, genau.
Und da musst du halt Sonnenschutz tragen, weil ich sehe einfach aus, das ist nicht mehr normal. Ich bin so rot, also selbst im Sommer bin ich eigentlich nicht so rot.
Ja, das geht halt schneller. Das
greift halt
dann
so die Haut an. Ja, richtig dumm. Naja.
Ja, man muss es sich einfach angewöhnen. Also ich meine, ich glaube, einige Menschen da draußen schmieren sich eh jeden Morgen eine Creme ins Gesicht. Und anstatt eine normale Creme zu nehmen, kann man auch einfach eine Sonnencreme nehmen. Also so mache ich das. Funktioniert gut.
Boah, ich bin richtig voll. Ich habe gerade Pizza gegessen. Wir haben Pizza bestellt. Und es war richtig lecker, weil ich hatte so Pizzabrot mit Knoblauch und Tomate. Das war richtig geil. Das hat meinen Tag auch so schön gemacht. Also es war, weil ich liebe das halt eigentlich so essen zu gehen.
Ja, mega.
Und ich kann jetzt seit 3 Wochen kann ich nicht essen gehen. Und ja, es ist überhaupt nicht schlimm so. Aber trotzdem war das jetzt mal einfach schön, mal wieder was anderes zu essen, weil man ja jetzt auch jeden Tag zu Hause ist und irgendwann wird es dann halt auch ein bisschen langweilig. Und es war jetzt irgendwas mal Besonderes so in der Quarantänezeit.
Wir haben auf jeden Fall schon einmal Pizza bestellt und einmal Chinesisch. Und jetzt haben wir heute, wir gehen immer morgens einmal raus spazieren, so an die frische Luft, weil sonst versauert man voll drin. Und heute haben wir so einen großen, den großen Rundweg sind wir heute gegangen und dann haben wir gedacht, okay, wir gucken mal, ob der Döner bei uns im Dorf offen hat. Und dann haben wir
hat
uns
er,
dort
oder?
So, hat er offen, ja. Und dann haben wir uns dort so einen Teller mit Salat und Hummus und Falafel und Pommes und sowas geholt und noch so eine Pide.
Pide hatte ich am Freitag, also vor ein paar Tagen, habe ich selber gemacht. Es geht eigentlich auch richtig einfach.
Das könnt ihr auch mal machen.
Das schmeckt richtig gut. Also ich habe es halt für mich ohne Ei gemacht und für meine Mama habe ich noch ein Ei drauf gemacht. Genau, war richtig lecker. Und es geht richtig einfach. Das ist so ein normaler Hefeteig einfach mit dann, wir hatten noch tiefgefrorenen Spinat und Zwiebeln.
Ja, mega gut. Ja, das Problem am Hefeteig im Moment ist, dass man einfach keine Hefe bekommt, gell? Also es ist nicht nur so...
Stimmt, ja, wir hatten noch Trockenhefe.
Ja, genau, wir haben noch ein Paket Trockenhefe und damit wollen wir Naan machen oder Pizza. Wir haben uns noch nicht entschieden. Aber ich habe auch extra so Soja-Joghurt gekauft, damit wir Naan machen können, weil das haben wir schon mal gemacht. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ja, aber die Hefe haben wir auch nur durch komische Handlung, also durch komisches Handeln mit unserer WG unten da geholt. Und dann haben wir denen Backpulver gegeben und die haben uns Hefe gegeben, freundlicherweise so. Weil, ohne Witz, wir waren in den 2 Supermärkten und es gab weder trocken noch frische Hefe. Das ist voll krass.
Ja, apropos Supermarkt, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Und zwar hatten wir es ja in der letzten Folge darum, dass du erzählt hast, dass du beim Einkauf eine Panikattacke bekommen hast und haben uns daraufhin entschieden, dass wir in dieser Folge generell über psychische Gesundheit oder eben auch Krankheit reden wollen und auch im Speziellen eben über Panikattacken. Und dazu habe ich auch ein bisschen recherchiert und genau, erzähl dir jetzt mal so ein bisschen was drüber. Weißt du schon überhaupt irgendwas über Panikattacken? Irgendwelche Fakten oder
nein,
so?
Ich weiß ja, wie sie es anfühlt. Ich weiß nicht, ob das reicht.
Ja.
Das ist auch interessant, also zu sagen, dass okay, man eine Panikattacke hat. Dafür sollte man ja auch wissen, wie sie es anfühlt. Ich weiß, ist auch schwierig zu sagen, warum ich jetzt das dann so bezeichnet habe. Aber vielleicht lerne ich ja was dazu.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich auch eine lange Zeit gar nicht einschätzen konnte, was ich da habe. Und erst mit der Zeit rausgefunden habe, dass es eigentlich eine Panikattacke war, ist, die ich hat. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Erstmal will ich dir eine Frage stellen. Und zwar, was glaubst du, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung geht im Jahr wegen krankhafter Angst zum Arzt, beziehungsweise wegen Angst zum Arzt und wird dann als krankhaft diagnostiziert?
Okay, krass. Ich bin super schlecht in solchen Einschätzungen.
Ja, ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen, weil ich finde die Zahlen auch erstaunlich. Deshalb ja,
gut, dass du nicht das gesagt auch hast, erstaunlich hoch oder erstaunlich tief. Jetzt weiß ich auch nicht mehr als vorher.
Ich bin voll die gute Quizmasterin.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland ist so dieses ganze psychische Gesundheitsthema so ein Tabuthema. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich glaube, es gibt schon einige Leute, die darunter leiden oder da Probleme haben, sag ich mal. Aber ich glaube nicht, dass alle sich selber dann zu einem Arzt bewegen oder zu einer Ärztin.
Mhm. Ja, das stand auch in dem Artikel, deshalb, ich glaub, dass tatsächlich die Dunkelzahl noch viel höher ist.
Genau, dass die Dunkelzahl viel höher ist. Und deshalb würde ich sagen, 5%.
Nee, zu wenig. Noch ein Versuch.
Okay, zu wenig. Ja. Okay, krass. Ja. Okay, das ist echt viel. 10.
15% tatsächlich.
Okay, krass.
15% gehen zum Arzt oder zu einer Ärztin. Das ist fast jeder 6. Erwachsene in Deutschland. Und es sind über 10 Millionen Menschen.
Aber ganz kurz Nachfrage. Ja. Sind das jetzt Leute, die wirklich sagen, okay, ich habe voll Angst und deshalb gehe ich jetzt zum Arzt? Oder sind es auch Leute, die sich, keine Ahnung, depressiv fühlen oder...
Nee, also in dem Artikel ging es tatsächlich um krankhafte Angst.
Krass.
Also wirklich krass, Angst.
Weil das bedeutet ja, 15% gehen nur, also in Anführungszeichen nur, ich will das nicht runterspielen, aber gehen halt wegen Angst zu einem Arzt. Und da sind noch nicht mal die Leute drin, die hingehen, weil sie sich depressiv fühlen oder depressiv sind oder...
Nee. Krass. Und, krass. Genau, das war von 2010 ist die Studie. Und man unterscheidet eben auch zwischen verschiedenen Formen von Angst. Es gibt einmal die generalisierte Angststörung. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Ich glaube, generalisiert bedeutet halt, dass du allgemein so Angstschübe bekommst.
Genau, also generalisiert bedeutet, dass die Angst sich nie loslässt. Also das sind Menschen, die tatsächlich immer unter Angst leiden, was eben dazu führen kann, dass sie ganz verkrampften Magen bekommen, Magengeschwüre und so Sachen. Ja, das stelle ich mir auch ganz, ganz schlimm vor, wenn man die ganze Zeit so ein latentes Angstgefühl hat.
Ja, glaubst du, dass auch sowas wie so, also es gibt ja so Leute, die sind extrem Hypochonder, also haben so extrem Angst vor Krankheiten.
Genau, darunter ist, ja, sowas
auch. Die können wahrscheinlich auch dazu, ja. Also so Leute, die sich dann, keine Ahnung, die krankhaft oft alles desinfizieren und sich, okay, das ist
ach so,
vielleicht im Kontext mit Corona
schwierig, aber. Weiß ich nicht.
Aber es gibt halt so Leute, also.
Du meinst,
ich weiß nicht, es gibt halt so Leute, die ständig Angst haben, krank zu werden.
Genau, ja, also. Da
vielleicht,
nee,
das gehört auch dazu.
Ich glaube, das sind eher so Leute, die glauben, sie sind krank. Also es gibt ja so, dazu auch so ein bisschen selber zählen, dass ich wirklich bei jeder kleinsten Veränderung in meinem Körper so denke, oh mein Gott, ich bin krank so oder ich habe irgendwas, das ist nicht normal. Also bei mir geht's noch, es hält sich voll in Grenzen, aber sowas gehört da auch dazu. Und oft wird dann halt, sind die wirklich beim Arzt oder bei einer Ärztin und da wird aber nichts festgestellt, weil das einfach alles psychosomatisch ist.
Krass, okay, ja.
Genau, und dann gibt es noch die Panikstörung. Da tut die Angst plötzlich auftauchen. Also sie ist nicht immer da und auch in Situationen, in denen man es gar nicht erwarten würde. Und das ist dann eben so anfallartig. Und das sind eben dann so häufige Attacken, die dann kommen. Und man redet eben von einer Panikstörung, wenn das regelmäßig passiert. Also jetzt nicht, wenn man einmal im Jahr oder so Angst hat, also weil... Das ist dann zu wenig, aber wenn es wirklich regelmäßig auftaucht, ist es dann eben eine Angst- oder eine Panikstörung. Und bei Frauen wird doppelt so häufig eine Diagnose zu Angst gestellt. Also die sind doppelt so häufig betroffen wie Männer.
Krass. Aber hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass Männer seltener dann zum Arzt gehen?
Nee, das wurde ja schon im Prozent gerechnet. Also ist schon
okay, das
so
wurde schon
gerechnet.
Also von den Leuten, die zum Arzt gehen und sagen, ich habe Angst, wird am Ende bei Frauen das häufiger diagnostiziert als krankhaft.
Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, wenn wir beim Thema so Feminismus unterwegs sind, es ist ja sehr, sehr häufig so, dass eben beim Arzt oder bei einer Ärztin Frauen viel schneller irgendwas mit der Psyche diagnostiziert wird. So, trinken Sie mal einen Tee oder Sie müssen sich einfach mal ein bisschen mehr entspannen und so. So kann ich mir auch vorstellen, dass dann vielleicht daher dann das kommt, dass es bei der Frau eher auf die Psyche geschoben wird und beim Mann vielleicht nicht. Aber ich weiß es nicht. Also vielleicht,
was meine Idee wäre, ist vielleicht auch, also weil ich kann mir jetzt, es kann schon sein, dass Männer vielleicht davon weniger betroffen sind, aber so ein krasser Unterschied finde ich irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht bei Männern die Dunkelziffer höher ist oder dass auch wenn sie zum Arzt gehen, dass sie dann doch dazu neigen, also Man-Up-Style, nicht wirklich zu sagen, wie schlimm es ist und dann der Arzt am Ende sagt, okay, gut, sie hatten da so eine kleine Panikattacke oder so, aber ist ja nicht so schlimm und dann der Mann zurückgeht, ohne eine Diagnose bekommen zu haben, sage ich mal.
Es kann vielleicht aber auch damit zusammenhängen, dass Frauen auch viel mehr Aufgaben haben, die sie erledigen müssen und Panikattacken haben auch oft was mit Stress zu tun. Weil die Kinder auf passen, dann kochen, putzen, aber auch noch gleichzeitig arbeiten gehen, aber auch noch gut aussehen. Frauen haben einfach extrem viele Sachen, die sie so noch nebenher laufen lassen. Und die meisten Männer gehen ja, also wir reden hier in Stereotypen, aber es ist halt leider in sehr vielen Haushalten der Fall, dass es genauso abläuft. Und dass Männer dann einfach, ja, die sind in der Arbeit und klar, das ist auch stressig, aber die kommen nach Hause und es ist schon geputzt, es ist schon gekocht. Um die Kinder müssen sie sich eigentlich auch keine Gedanken machen. Und dass es damit vielleicht auch zusammenhängt, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, Stress ist auch immer so eine subjektive Geschichte. Und ich glaube, dass wenn, ich glaube, dass diese Panikattacken, oder, also das ist jetzt meine, ich bin ja kein Arzt.
Ja, ich meine, das sind gerade alles unsere persönlichen Überlegungen.
Ja, ja. So. Ich glaube, dass diese Panikattacken vielleicht auch was damit zu tun haben, dass man eine bestimmte Erwartung an sich selber hat. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich kann das nicht erfüllen, also das kann, wenn du das in dem, wenn wir in dem Rollenbild bleiben wollen, dann sein, dass man sagt, okay, ja, eigentlich wollte ich jetzt den Kindern dann noch, keine Ahnung, was Richtiges kochen, aber jetzt schaffe ich es nicht mehr, also gibt es nur Pizza und dann habe ich plötzlich Angst, dass es nur immer, keine Ahnung, Tiefkühlpizza gibt und dann dreht sich das so runter und dann ergibt sich daraus eine Panikattacke, aber ich glaube halt, dass das eigentlich unabhängig ist von der Situation. Ich glaube eher, dass es halt an die, also an die, die Selbstwahrnehmung geht, sag ich mal.
Ja.
Ja, aber das ist also ein super schwieriges Thema. Ich da irgendwie zu dem Warum zu kommen, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt möglich.
Aber ich finde es halt einfach mega spannend, sich darüber Gedanken zu machen, woher das kommen kann. Und es hat mich schon ja beeindruckt und fasziniert, vor allem, weil es ja wirklich, du kannst ja schon von der Volkskrankheit sprechen. Ja,
auf jeden Fall.
Wenn 15% das haben. Und darüber wird aber einfach nicht geredet. Beziehungsweise, ich denke, das kommt immer mehr, gerade in unseren Kreisen und gerade in der jüngeren Generation ist ja auch so auf YouTube und auf Instagram sind ja immer mehr Menschen, die eben gerade über auch Mental Health Problems sprechen. Aber ich finde es krass, weil das gibt es ja nicht nur in unserer Generation. Und von meinen Eltern oder von Verwandten, Bekannten habe ich das noch nie mitbekommen. Und aber bei 15% muss ja mindestens irgendeine erwachsene Person, die uns nahesteht, dabei sein.
Es gibt ja wohl offensichtlich gibt es genug Leute, die das, was ihnen passiert, für so schlimm empfinden, dass sie einen Arzt aufsuchen. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt erkältet bin, sage ich mal, dann in der Regel weiß ich, okay, das dauert eine Woche, okay, ich versuche nicht so viel Sport zu machen, ich bleibe im Bett liegen und alles gut, dafür gehe ich nicht zum Arzt. Nur so in der Relation. Und dann gibt es aber 15%, die sagen, Alter, ich habe so krass Angst, ich muss jetzt zu einem Arzt gehen und mit dem darüber sprechen. Und obwohl es diese 15% gibt, ist es immer noch so ein Tabuthema, über Geist oder über psychische Gesundheit zu reden. Und das finde ich heftig. Also das finde ich echt heftig.
Ja, voll. Und es gibt auch noch eine andere Form, die wahrscheinlich auch die meisten kennen. Das ist so eine spezifische Angst, sprich, wenn man irgendeine Phobie vor irgendwas hat. So, ich habe
so Spinnenphobie oder sowas.
Ja, hast du eine Phobie?
Also ich habe so ein bisschen Höhenangst, aber also ich weiß, ich stelle mir so eine Phobie immer so vor, dass du dann wirklich, wenn du das siehst, was dir Angst macht, dann nicht mehr in der Lage bist, also sinnvoll zu reagieren, sag ich mal.
Ja.
Das habe ich nicht. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie auf so einen Turm hochsteige, dann gucke ich einmal runter und denke mir so, nein, danke, und gehe dann zwei Schritte zurück. Wobei, ich muss schon sagen, wenn ich so einen Berg hochsteige und also das dann da so irgendwo runtergeht und also wenn ich irgendwie wandern gehe oder was, dann ist es teilweise so, dass ich schon echt Schiss habe und dann auch nicht so richtig atmen kann. Also das passiert mir dann schon manchmal, aber ja, die meisten, also meistens ist das völlig, habe ich das völlig unter Kontrolle und das ist jetzt nicht so schlimm.
Ich glaube, das ist auch so einfach so ein menschlicher Instinkt, der noch in uns ist, dass Höhe einfach auch nicht sich gut anfühlt. Also ich glaube, wenige Menschen haben gar kein Problem mit Höhe. Also ja, ich habe jetzt auch
keine Phobie?
Nee, ich würde sagen, ich habe keine Phobie. Nee. Also gerade Höhe finde ich jetzt auch nicht so toll, aber ich glaube, das ist einfach, ich glaube, ich habe so ein gesundes Maß an Respekt vor Höhe und so ist es auch mit zum Beispiel Platz. Platz ist schon so ein Ding, finde ich muss nicht sein. So gerade auch zum Beispiel auf dem Festival oder so. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Wenn ich das erste Mal auf das Festivalgelände bin, ich weiß es noch, wir waren bei dem Casper-Konzert. Warst du da dabei? Ich glaube schon, oder?
Ja, da war ich dabei.
Genau, und da war es extrem eng. Das war auf dem Surfside, ich glaube 2017. Oder 18?
Ja.
17, genau. Und da war es so, dass ich mich da am Anfang echt auch unwohl gefühlt habe, aber mich dann dran gewöhnt habe. Und mir das aber auch sagen musste, ey Lena, alles ist gut, alles ist okay. So, ich fand es zum Beispiel, ich war auch mal in einem Klo eingesperrt und bin nicht mehr rausgekommen. Das fand ich, ja, das war auf Bali, das war richtig, richtig schlimm. Und da musste ich da richtig dagegen hämmern. Und dann haben die mich auch am Anfang nicht gehört. Und es war, da hatte ich auch richtig Angst. Aber ich glaube, das ist auch was, wo die meisten Angst bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein Urinstinkt einfach, der in uns drin ist, dass wir nicht in verschlossenen kleinen Räumen uns wohlfühlen und Angst bekommen, wenn wir nicht mehr rauskommen. Also das ist alles noch in einem gesunden Maß und auf keinen Fall irgendwie eine Phobie oder eine extreme Angst, was sowas angeht. Wie ist das bei dir? Hast du, also würdest du sagen, du hast eine Panikstörung, also dass du wirklich regelmäßig so Panikattacken bekommst, oder war das jetzt im Supermarkt eher so ein einmaliger Fall?
Das ist eine schwierige Frage. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wann mir sowas Ähnliches das letzte Mal passiert ist, dann kann ich dir das nicht so genau sagen. Also, es ist auch nicht so, dass das dass ich sagen würde, es passiert regelmäßig. Also es ist sicherlich nicht das erste Mal gewesen, dass ich so dieses Gefühl hatte, dass ich da in dem Supermarkt hatte. Aber irgendwie kann ich auch genau sagen, wo dieses Gefühl in dem Supermarkt dann herkam. Also das war nicht so plötzlich aus heiterem Himmel, hatte ich so plötzlich krass Angst oder so, sondern ich hatte das Gefühl, das war irgendwie in dem Sinne berechtigt. Also ich war einfach super, super gestresst und die ganze Situation ist super anstrengend für jeden und natürlich auch für mich. Und dann ist einfach voll viel zusammengekommen. Und deshalb wäre das jetzt auch nichts, wo ich im Moment sagen würde, deshalb gehe ich zum Arzt, so, weil ich so einen Angstzustand habe oder so. Das Gefühl ist ganz schrecklich und wenn das jetzt öfter passieren würde, dann würde ich auf jeden Fall mal nachfragen, was das soll, so nach dem Motto. Aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass es immer wieder kommt.
Ja, also ich war tatsächlich schon bei meinem Hausarzt damals, ich glaube vor 2 Jahren oder so, wegen eben meinen Panikattacken, weil die in einem relativ kurzen Zeitraum öfter aufgetaucht sind. Ich glaube, es war um die Abi-Zeit und bevor ich nach Berlin gegangen bin und da war eh relativ viel los. Genau, deshalb war ich beim Arzt und der hat mir dann empfohlen, eine Atem-App runterzuladen und richtig atmen zu lernen. Und ja, irgendwie kann ich es auch verstehen. Und jetzt, wenn ich die Zahlen lese, wundert es mich auch nicht, dass er so locker mit der Situation umgegangen ist, weil ich dachte mir, um Gottes Willen, so, was stimmt mit mir nicht? Und war halt gar nicht so. Und er hat da eigentlich relativ gelassen reagiert. Und am Anfang war ich auch so ein bisschen sauer, weil ich dachte, ich habe mich jetzt überwunden und ihm das erzählt. Und war dann, ja, so enttäuscht oder auch so, ja, verwirrt, warum er das jetzt so locker gesehen hat und mir einfach gesagt hat, ja, holen Sie sich eine Atmungs-App und üben Sie damit richtig atmen, dass Sie es auch im Notfall können. Aber im Nachhinein, jetzt eben bei diesem 15%, wird er ja da wahrscheinlich relativ häufig mit konfrontiert. Und dadurch, dass es bei mir eben dann doch nicht so regelmäßig auftaucht, kann ich das schon verstehen, dass er da jetzt nicht mehr unternommen hat. Aber in der Situation habe ich mich so ein bisschen alleine und im Stich gelassen gefühlt. Also ich konnte das auch ganz lang nicht einordnen, was das ist, weil bei mir ist es eben so, dieses Typische, wie es auch im Internet beschrieben wird, dass es auf einmal kommt. Bei mir hat es meistens auch damit was zu tun, dass mein Kreislauf dann im Keller ist. Und dass das dann so das erste Anzeichen dafür ist und dass ich mich dann extrem halt reinsteige. Dann fühle ich extrem mein Herz, dann werden meine Hände schwitzig, dann kann ich mich nur noch darauf konzentrieren und dann wird es einfach alles jetzt, boah, wenn ich jetzt schon drüber rede, ist schon wieder so voll, wow. Und dann wird es einfach alles so richtig, richtig viel. Es ist halt so ein Gefühl, ja, als müsste ich sterben, aber ich weiß halt nicht, oder ich habe Angst, aber ich weiß nicht vor was. Ich habe einfach vor der gesamten Situation Angst. Ich habe Angst, dass jetzt Leute, dass ich umkippe, dass ein Krankenwagen gerufen werden muss, dass ich alleine bin, selbst wenn Leute dabei sind, die ich gerne habe. Ich habe einfach so eine undefinierte Angst, die dann auf einmal auftritt und bei der ich ja auch nicht sagen kann, was die triggert, also wie die ausgelöst wird. Und was ich dann aber bemerkt habe, was mir hilft, ist eben, wenn Leute dabei sind, mit denen zu reden, denen aber auch zu kommunizieren, mir geht's gerade schlecht, wir müssen jetzt reden. Und aus engen Gebäuden raus, also aus dem Auto aussteigen, aus dem Bus aussteigen, aus der Bahn aussteigen, frische Luft, sowas tut dann gut und mit Leuten sich unterhalten. Und dann geht es auch nach und nach wieder weg, aber danach bin ich auch extrem ausgelaugt und fühle mich, als ob ich so einen richtigen Heulkrampf gehabt hätte. Und jetzt auch rückblickend habe ich das tatsächlich schon in meiner Kindheit gehabt. Da hat sich das bloß so geäußert, dass ich nachts mit Albträumen aufgewacht bin, beziehungsweise nicht mal mit Albträumen, dass ich einfach so aufgewacht bin und extremes Herzrasen hatte und dann zu meinen Eltern bin und die mich dann auch beruhigen mussten. Da habe ich das aber noch gar nicht eben richtig einordnen können. Aber zum Nachhinein waren das auch einfach Panikattacken. Und ja, das zieht sich also schon durch mein ganzes Leben und kommt immer mal wieder vor. Ich würde so sagen, einmal im Quartal. Und bestimmt aber nicht mein Leben. Also ich lasse mich dadurch jetzt nicht irgendwie unterkriegen oder mache irgendwas dadurch nicht. Und deshalb glaube ich, dass ich da noch wirklich auch Glück habe, weil ich gehe trotzdem auf Festivals. Klar, ist ein Teil von mir, aber jetzt nichts, was ich so immer aktiv drüber nachdenke oder so.
Ja, es schränkt dich nicht ein, dann.
Nee, genau, ja.
Ja, also wenn du das so erzählst, ich finde es voll interessant, weil also ich kann gleichzeitig verstehen, wovon du sprichst und gleichzeitig ist es bei mir irgendwie eine ganz andere Geschichte. Also das, was ich in der letzten Folge erzählt habe, also von dieser Panikattacke im Supermarkt, die Angst oder das Gefühl, was damit einhergeht, ist eine andere Situation. Und zwar, also vielleicht um das zu verstehen, ich bin ein Mensch, der gerne in Kontrolle ist von dem, was um ihn rum passiert und was auch mit ihm selber passiert. Also ich plane auch immer voraus und ich schaue immer, was mache ich als nächstes und dann schreibe ich mir einen Einkaufszettel und ich habe immer eine bestimmte Erwartung an die Situation. Und wenn ich dann in der Situation bin und ich dann zum Beispiel diese Panikattacke im Supermarkt bekomme, dann ist es nicht so, dass ich plötzlich Angst davor habe zu sterben oder dass ich jetzt keine Ahnung, umkippe oder sowas, was du erzählt hast, sondern dann ist das plötzlich so, dass alles, was ich mir vorher überlegt habe, wie ich meine Sachen mache und wie ich jetzt vorgehe oder wie ich mich verhalte, mir plötzlich entfällt. Also das ist wie so ein, vielleicht kennt man das so als, wenn man eine Klausur schreibt und dann plötzlich alles vergisst, was man gelernt hat. Nur, dass es eben nicht in der Klausur ist, sondern im echten Leben und ich plötzlich vergesse, wie man das macht, was man machen sollte, so. Und dann stehe ich im Supermarkt und stehe an meinem Wagen und will eigentlich als nächstes den Sirup einladen und dann überfordert mich die Situation so arg, dass ich nicht mehr weiß, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da stehen bleiben soll oder ob ich weitergehen soll, welchen Sirup ich holen soll. Dann gibt es 15 verschiedene. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Und ich bin einfach derart überfordert, plötzlich mit einer ganz normalen Situation, die eigentlich nicht überfordernd ist, dass ich dann nichts mehr machen kann. Also dann bleibe ich stehen und durch diese Überforderung fällt es mir dann schwer zu atmen und das ist so was, was ich kenne. Also bei mir hat es einfach so, das ist ein ganz starkes Gefühl von überfordert sein mit dem, was passiert, nicht mehr in Kontrolle sein. Und deshalb passiert es mir, glaube ich, auch in anderen Situationen als dir. Einfach aus der Gegebenheit heraus, wie es sich für mich anfühlt.
Ja, ich glaube, das ist für jeden oder für jede einfach ganz unterschiedlich, wie sich so eine Panikattacke anfühlt. Manche hyperventilieren ja dann auch richtig. Das mache ich zum Beispiel auch gar nicht.
Ja, nee, bei mir ist es mehr so, ich erstarre dann. Also ich bin so, ich habe das Gefühl, alle Entscheidungen, die ich treffen muss, sind das Auto, was auf so ein Reh zufährt, weißt du, so mit Scheinwerfern. Und das Reh, anstatt wegzulaufen oder irgendwas zu machen, bleibt einfach stehen und lässt sich vom Auto überfahren. So fühlt sich das für mich an. Also ich hatte das auf jeden Fall auch schon früher. Ich weiß halt, dass ich als Kind, wenn ich für die Schule, also ich war schon immer jemand, der irgendwie dann gut sein wollte in der Schule oder so. Ich war dann auch ziemlich gut und dann mit jedem Mal, wo ich eine richtig gute Note hatte, war für mich danach der Druck von mir selber hoch, wieder eine gute Note zu haben. Also wenn ich jetzt schon mal, keine Ahnung, eine 1 geschafft habe, dann will ich wieder eine 1 schaffen und dann lerne ich und lerne ich und lerne ich und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich irgendwie gerade nicht weiß, wie ich weiterlernen soll und das ist genau auch dieses Gefühl von diesem, okay, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt machen? Ich habe es irgendwie nicht unter Kontrolle, was in der Klausur drankommt. Also ich kann zwar lernen und so, aber die Aufgaben stellt ja der Lehrer. Und daraus ergibt sich dann auch wieder dieses Gefühl von dieser Überforderung. Und das war dann immer der Zeitpunkt, wo dann meine Mutter zu mir gesagt hat, also jetzt ist mal gut, hör mal auf zu lernen, es bringt nichts mehr. Und sie hatte natürlich recht damit, aber es war halt super schwierig für mich, das selber zu regulieren. Und das musste ich auch erst lernen. Also mittlerweile klappt das auch ganz gut. Oder ich kann das dann auch besser loslassen, sage ich mal, dann in dem Moment. Aber es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert.
Krass, dass du so dich dann selber einfach extrem unter Stress und unter Druck setzt.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall am allerbesten.
Dich unter Druck setzen?
Ja, ja, tatsächlich, weil, also ich glaube, das ist auch das, was im Endeffekt bei mir zu diesen Panikattacken führt, wenn ich dann doch mal welche habe. Also ich glaube, ich habe es seltener als einmal im Quartal, also ich würde, wie gesagt, ich kann mich an die letzte auch nicht erinnern, also an die vor dem Supermarkt. Aber wenn ich eine habe, dann hat es immer was damit zu tun, dass ich bei mir selber einen immensen Druck aufbaue, also so Performance-Druck oder ich will was genau so läuft, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle und dass ich dann alles unter Kontrolle habe und dass jeder das genau so macht, wie ich mir das vorstelle, und das funktioniert natürlich nicht so im echten Leben, also ich meine, das macht ja auch keinen Sinn, manchmal ist Teamwork auch wirklich sinnvoll und ja, daran arbeite ich halt auch dann, die Sachen loszulassen und dann zu sagen, okay, das macht jetzt jemand anderes und jemand anderes macht es vielleicht ein bisschen anders, als ich es machen würde, aber es ist auch okay und es ist nicht schlechter deshalb. Und seitdem ich das besser loslassen kann, habe ich auch seltener so dieses Gefühl der absoluten Überforderung, weil ich einfach schon, bevor ich überfordert bin, loslassen kann und sagen kann, okay, wenn Lena sagt, sie schneidet den Podcast, dann schneidet sie den Podcast und dann muss ich nicht auch noch jetzt irgendwie anfangen, daran rumzuschneiden oder dann zu sagen, nee, mach's doch so oder so, sondern nein, ich lass dich einfach schneiden und dann höre ich es mir an und wenn ich es gut finde, ist es gut und wenn man nochmal was ändern muss, muss man halt nochmal was ändern, aber es ist, ich muss nicht dir irgendwie was sagen, bevor du überhaupt anfängst. Ist ja auch super unhöflich oder weiß nicht, wenn ich zu dir sage, ach, mach's doch so und so, dann sage ich ja damit auch, ja, ich trau's dir nicht, genau, zu oder so, und das will ich ja auch nicht. Also ich meine, das wollte ich nie.
Ja. Ja, doch, aber ich musste gerade lachen, weil ich mich an so ein paar Situationen dran erinnern konnte, aus unserer Jugend, wo dann Famke wirklich so, ja, wo du richtig sauer dann geworden bist, einfach weil die Situation nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann warst du aber auch gar nicht sauer auf eine andere Person, sondern du warst einfach gesamtsauer auf die Gesamtsituation. Ja, einfach so grumpy drauf. Und ja, jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Also ich finde es auch schwierig, aber es ist schon viel, viel besser geworden. Also so im Gegensatz zu manchmal früher war es ja schon krass, aber jetzt finde ich es gar nicht mehr. Okay, jetzt haben wir auch, glaube ich, nicht mehr so viele Situationen zusammen, wo das so eine große Rolle spielt. Aber ich weiß noch, bei irgendwelchen Geburtstagen, wenn es dann nicht so gelaufen ist, wie du dir das an deinem Geburtstag vorgestellt hast, dann war das erstmal so ein richtiges Krisengespräch, war das dann erstmal, bevor es dann weitergehen konnte mit dem Feiern. Also es war jetzt aber noch ganz früher, also mit so 14 oder so, 13, 14.
Ja, auf jeden Fall.
Aber weil du es eben auch jedem recht machen wolltest.
Ja, das ist halt das Problem. Also erstmal versuche ich es jedem recht zu machen und dann, keine Ahnung, überdenke ich halt super, super viele Sachen und dann lege ich einen genauen Plan fest, wie es aus meiner Sicht am besten und effizientesten funktioniert. Und dann kommt irgendjemand daher und macht es halt nicht so. Und dann muss ich wieder umdenken. Und das strengt mich natürlich an. Klar, wenn ich jedes einzelne Detail plane und dann muss ich plötzlich einzelne Details umorganisieren, umplanen, dann irgendwann wird es halt zu viel für mich. Also das kann ich ja nicht machen alles. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also ich sage ja nicht, dass es gut ist oder dass man das so machen sollte. Aber das war auf jeden Fall das, was bei mir viel zu so Frustrationen, Überforderungen bis hin zur Panikattacke geführt hat. Und ja, ich habe halt voll viel dran gearbeitet, um das bisschen besser loslassen zu können. Und ich glaube, mittlerweile funktioniert es ganz gut. Also es passiert schon immer wieder, dass ich dann plötzlich feststelle, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder genau das Gleiche gemacht. Also zum Beispiel gestern habe ich so angefangen, so ein bisschen so eine To-Do-Liste zu schreiben mit Sachen, die ich noch machen will, hier mit unseren Zimmern in der WG und so. Also wollte noch so einen Schrank streichen und alles Mögliche und habe halt da alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Das mache ich öfter, um meinen Kopf einfach ein bisschen zu leeren, sage ich mal, weil dann so viele Gedanken in meinem Kopf rumschwirren. Und dann habe ich das so aufgeschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass man noch was einfrieren muss, weil es sonst schlecht wird, weil wir das sonst nicht essen. Und dann war ich so, okay, aber ich habe jetzt so viel zu tun, keine Ahnung, vielleicht kannst du ja meinen Freund machen. Und dann habe ich halt so zu ihm gemeint, ja, also man muss das und das und das alles machen und dann muss man das noch einfrieren und ja, würdest du das halt einfrieren so. Und dann, ach ja, und wenn du es schon einfrierst, dann kannst du ja noch die und die Sachen aus dem Keller holen, weil das brauchen wir eh auch noch hier. Und dann war er so, ja, ja, kann ich schon machen. Ich war so, ja, machst du das wirklich und machst du das heute, weil das muss man heute machen. Und er so, ja, schon, ich hatte doch gerade gesagt, ich mach's. Und ich so, ja, aber wirklich, also wenn du jetzt keine Lust hast, das zu machen, dann mache ich's, aber ich mach's als allererstes. Und er so, ja, also wie gesagt, wenn du es so wichtig findest, dass du es in den nächsten 10 Minuten erledigt haben willst, dann solltest du es vielleicht selber machen. Aber ich habe gesagt, ich mache es heute, also mache ich es heute. Aber ich mache es dann, wenn ich will. Und jetzt mache ich erst was anderes. Und ich so, okay, okay. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder in dieser Situation, dass ich mir was überlegt habe, wie man es am besten machen muss oder so. Und dann will ich jetzt ihn dazu einspannen, da für mich zu arbeiten, so nach dem Motto. Und so funktioniert es nicht. Also natürlich machen wir beide hier irgendwelche Sachen, ja, dann kocht er oder ich koche was oder sowas. Und klar kann man dann sagen, hey, man muss noch das machen oder schneidest du die Zwiebeln oder sowas, das ist eine Sache. Aber wenn ich sage, okay, und dann holst du das Essen hoch und dann machst du es genau so und dann legst du es genau hier hin, sonst ist es nicht gut, so funktioniert das nicht. Und das hat er mir dann auch deutlich erklärt und dann war ich so, okay, ja, das ist genau das, was ich nicht machen will, das ist genau das, was immer zu dieser Überforderung oder immer zu diesem Unzufriedensein führt, sage ich mal.
Das lernst du. Vor allem, du bist ja, auf jeden Fall. Das ist ja, du willst das ja auch lernen und dann ist ja voll gut, dass er dir dann auch so einen Spiegel vorhält und du aber auch verstehst, was er meint und nicht böse auf ihn bist, sondern das dann einfach umsetzt. Und dass er aber auch nicht böse auf dich ist, weil er halt weiß, dass das dir nicht einfach fällt. So an Plänen, die du gemacht hast, nicht festzuhalten, obwohl du sie so am sinnvollsten findest.
Aber ich glaube, es ist halt auch so eine generelle Sache, die man sagen kann, ist, dass ja, egal, ob man, also man, jeder Mensch hat vielleicht seine bestimmten komischen Angewohnheiten oder Sachen, die er halt macht, die vielleicht nicht so ganz cool sind. Und wenn man das dann merkt und daran arbeitet, dann ist es auch voll wichtig, dass man sich halt mit Leuten umgibt, die einem dann das auch sagen, so, keine Ahnung, du drehst jetzt gerade voll ab, was geht bei dir, mach das doch anders, du wolltest es doch anders machen. Und ich weiß halt auch, keine Ahnung, dass wenn ich das jetzt mit dir machen würde, dass du dann auch zu mir gesagt hättest, also Famke, ich mach das schon, aber jetzt, wir machen das jetzt halt so, ganz entspannt so und machst es dann so, wie du denkst und nicht, weil ich jetzt irgendwas gesagt habe. Und das ist halt dann auch voll wichtig.
Ja, das stimmt. Bei mir ist es eher in so einer anderen Situation, dass ich mir Sachen vorstelle, wie sie perfekt laufen könnten oder wie es für mich richtig schön wäre, davon aber anderen Personen, also die andere Person gar nicht in Kenntnis setzt, dass ich das so gerne machen würde. Oder auch zum Beispiel Pläne schmiede, so von wegen, okay, wenn ich gehe dann heute Vormittag mit der irgendwie Kaffee trinken und dann können wir ja vielleicht noch irgendwie in den Secondhand-Laden gehen und dann können wir was zusammen kochen. Aber das ist halt alles in meinem Kopf. Und ich weiß noch nicht mal, ob die andere Person Zeit hat. Und wenn die andere Person dann eben keine Zeit hat oder eben nur frühstücken gehen möchte oder so, bin ich voll enttäuscht. Was ja aber totaler Schwachsinn ist, weil die andere Person mir nie gesagt hat, ey, ich habe heute den ganzen Tag Zeit, lass uns das machen oder so. Sprich, ich enttäusche mich selber, weil ich mir Sachen vorstelle, die überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen sind. Und das ist auch so voll das Ding, wo ich mir so, was man eigentlich auch bleiben lassen könnte, weil das ist so voll unnötig. Aber ich glaube, wir sind einfach beide so voll die PlanerInnen, die so, ja, einfach gerne wissen, was als nächstes passiert und den Tagesablauf strukturieren. Und wir können das auch gut.
Nee, das funktioniert schon gut, wenn wir dann sagen, okay, wir machen das so und so und wir planen das so und so. Ich meine, das sieht man ja auch hier am Podcast, sag ja. Ich mal. Also wir haben halt gesagt, okay, wir machen das und dann haben wir die Mikrofone bestellt und dann haben wir gesagt, okay, du schneidest und kümmerst dich um die Instagram-Sachen und ich mach die Website und ein bisschen das hochladentechnischen Kram irgendwie, der dahinter noch dazu kommt bei so einem Podcast. Und es funktioniert einfach. Aber halt auch, weil ich weiß, wenn du sagst, du machst das, dann machst du es auch. Und dann muss ich, und ich kann dann auch für mich sagen, okay, ich lasse das jetzt los. Lena hat gesagt, sie macht das, dann macht sie das auch. Und darauf kann ich mich verlassen. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, wenn man so eine Planerperson ist, dass man, wenn man irgendwie so ein Projekt hat, dann weiß, man kann sich auf die anderen verlassen. Und ja, ich glaube, das war auch für mich oft das Problem in der Schule oder so, dass man dann plötzlich eine Gruppenarbeit hatte und man wusste, okay, die anderen machen nichts so.
Genau, das ist nämlich das Ding bei Gruppenarbeiten. Es gibt ja immer so unterschiedliche Persönlichkeiten oder unterschiedliche Leute bei Gruppenarbeiten. Also es gibt zum Beispiel einmal so eine Person, die die Sachen mehr so plant, die halt mehr so für das Organisatorische zuständig ist. Und dafür gibt es aber auch andere wiederum, die mehr die Informationen herantragen oder andere wiederum, die schauen, dass es jedem in der Gruppe oder jeder in der Gruppe gut geht. Und ich glaube, wir sind beides so Personen. Bei uns würde eher dieses Übergeordnete am besten passen. Also wir sind die Organisierer, die zum Beispiel auch sagen, Leute, das fehlt noch, wir sollten das bis da und dahin gemacht haben. Die Deadline sollte eingehalten werden. Okay, wir brauchen noch dafür jemanden, aber jemand muss sich auch noch darum kümmern. Ich glaube, das ist so unser Ding. Das kann eben auch oft dazu führen, dass man sehr dominant rüberkommt, gerade auch in Gruppenarbeiten. Und dass dann andere Leute auch eingeschüchtert sind und deshalb dir gespiegelt wird, dass andere Leute nichts machen. Aber oft ist es auch der Fall, sie machen nichts, weil sie Angst haben, dass sie es falsch machen. Weil wir zu dominant rüberkommen. Was ja eigentlich nicht die Absicht davon
genau
ist.
So läuft.
Genau.
Ja, ja.
Und dann machen sie es halt gar nicht, weil sie bemerken, dass wir überfordert sind mit Situationen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber da habe ich auch schon extrem dran gearbeitet und ich glaube, es ist schon definitiv besser geworden. Und mir macht es auch Spaß. Mir macht es wirklich einfach auch Spaß, so das Ruder in die Hand zu nehmen. Und aber es gibt auch Leute, die einfach extrem dankbar dafür sind, weil die eben viel besser sind, Informationen zu beschaffen, aber dieses Übergeordnete einfach gar nicht so gut im Blick haben. Und so hat einfach jeder seine Stärken und eben auch seine Schwächen. Und genau, aber sich das eben bewusst zu machen und dann aber auch zu schauen, eben nicht zu dominant zu sein, ist, glaube ich, extrem wichtig bei einer Gruppenarbeit.
Ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und ich glaube, was man dazu auch noch sagen kann, ich glaube, dass die Leute, die gerne so den Überblick behalten, so wie wir, dann auch dazu neigen, dann wieder zu viele Sachen zu überdenken und zu viele Sachen da auf die Agenda zu schreiben und sich über zu viele Sachen Gedanken zu machen. Und ich meine, wie gesagt, das kann man wieder so voll gut an dem Podcast auch erklären, also oder auch allgemein an der Sache, okay, man sagt, okay, wir wollen das starten, wir wollen den Podcast starten. Und dann sagt man, okay, wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das und das ist alles irgendwie noch reasonable. Also ich sag mal, okay, wir brauchen irgendein Bild, was wir als Cover nehmen können und wir brauchen vielleicht ein Mikrofon, mit dem man eine gute Aufnahmequalität sich holen kann. Okay, gut, das ist alles okay. Aber dann geht's weiter und dann überlegen wir, okay, und wann lädt man was am besten hoch? Und dann, wie macht man dies und jenes am besten? Und zwar alles, bevor wir überhaupt das erste Wort ins Mikrofon gesprochen haben. Und ich bin so froh, dass wir einfach gesagt haben, wir starten das jetzt durch, es ist jetzt egal. Wenn es dann nicht so gut ist, dann verbessern wir es halt. Weil im Endeffekt hält uns halt dieses Überdenken und dieses Planen auch manchmal davon ab, dann wirklich was zu machen. Und da können wir vielleicht nochmal zurückkommen zu den Panikattacken.
Weil wir ja, wir müssen mal, genau. So.
Aber ich glaube, dass das halt auch was mit diesen oder auf jeden Fall bei mir hat es auf jeden Fall was damit zu tun, dass ich halt so eine hohe Selbsterwartung an mich selber habe und das halt dann immer irgendwann kollabiert. Und dann ist irgendwann, denke ich mir so, was mache ich überhaupt? Und es macht halt gar keinen Sinn. Und dann passiert sowas, ja. Also, dass ich dann im Supermarkt stehe und dann plötzlich gar nicht mehr weiß, welchen Sirup ich kaufen soll.
Ja.
Und das kann natürlich auch für dich sein, dass du dann sagst, okay, ich gehe jetzt auf dieses Festival und ich bin so voll die Festivalperson und es macht mir voll Spaß und so. Und dann stehst du plötzlich in dieser Menge und bist so, scheiße, hier sind so viele Leute.
Ja.
Und ja, plötzlich dieser ganze Plan, den du hattest, auch zu sagen, ja, ich bin dann da und dann, keine Ahnung, sehe ich endlich den Musiker, die Musikerin, den ich schon super lang sehen wollte. Und dann ist es so, okay, aber es sind zu viele Leute. Was mache ich jetzt?
Ja, aber ich muss auch sagen, das hat sich im letzten Jahr eigentlich extrem auch geändert. Weil gerade dieses Planen, früher musste ich auch immer 3-4 Tage davor wissen, was als nächstes passiert und so. Und das ist gar nicht mehr so. Also da bin ich auch viel, viel entspannter geworden. Und was mir auch geholfen hat bei den Panikattacken, ist tatsächlich Meditation. Das mag für viele vielleicht so ein bisschen ja extrem spirituell klingen und ach, die Tante da mit ihrer Meditation, als ob das was bringt. Und ich glaube auch, dass es, wenn man wirklich starke Panikattacken hat oder Depression hat, dass es auf keinen Fall was bringt. Ich sag niemals nie, aber ich spreche wirklich, also ich habe es ja gerade vorhin schon angesprochen, meine Panikattacken sind aushaltbar tatsächlich für mich. Also sie sind schlimm, natürlich so, ich hätte auch lieber keine, aber es ist noch ein Maß. Das geht irgendwie und da hat mir Meditation extrem geholfen, einfach ein besseres Körperbewusstsein zu bekommen. Mehr auch in dem Moment zu sein und einfach, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber dadurch, dass ich mich dann eben extrem viel mit mir selber und mit der Situation, in der ich bin, mich auseinandergesetzt habe, habe ich einfach so ein ganz neues Gefühl für mich bekommen. In dem Sinn, dass ich begriffen habe, dass es irgendwie mehr ist als außen, also dass ich so in mir selber ruhen kann irgendwie. Das ist so ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Aber auch durch Meditation ist mir erst so klar geworden, ey, ich kann alles ausprobieren. Ich kann abends weggehen und ey, wenn ich sehe, mir gefällt es nicht, kann ich einfach nach Hause gehen. Und das ist auch okay. Und das war davor immer, ich habe davor eher so die Angst zu kontrollieren gelassen. So von wegen, ja, vielleicht mache ich das jetzt lieber nicht. Weil was ist, wenn es mir nicht gefällt in dem Club? Was ist, wenn ich da Angst habe? Oder wenn mir die Musik zu laut ist? Und jetzt denke ich mir so, ja, nee, ich kann da hingehen. Und wenn es mir nicht gefällt, hole ich mir ein Taxi und fahre nach Hause. Und dann ist auch gut. Bin einfach irgendwie so selbstbewusster und traue mir mehr zu und merke auch mehr, was mit mir los ist.
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass du einfach zu dir selber ein bisschen mehr Connection hast.
Ja. Ja, das kann gut sein.
Deine eigenen Signale besser interpretieren kannst. Also, ob du jetzt wirklich nach Hause willst oder ob du nur gerade so ein bisschen dich unwohl fühlst und du das eigentlich auch so wieder lösen kannst, ohne jetzt direkt nach Hause zu gehen zum Beispiel.
Beispielsweise, es gibt so eine bestimmte Atemtechnik. Da atmet man ganz schnell. Das ist so vom Iceman, heißt der, glaube ich. Da kommt man so ein bisschen wie in Trance. Und früher hätte ich das nie gemacht, weil ich richtig Angst davor gehabt hätte, dass mir irgendwas zustößt. Weil so schnelles Atmen, ich meine, das provoziert halt irgendwie auch so gerade Panikattacken oder so. Und dann war ich aber bei meinem Tattoo, also als ich mir mein erstes Tattoo gestochen habe, war das davor sozusagen so eine Zeremonie, wo man das auch 10 Minuten lang gemacht hat. Und ich habe das durchgehalten, weil ich wusste, selbst wenn mir schwindelig wird oder sonst was, ich kann jederzeit aufhören und mir passiert nichts. Und dieses mir passiert nichts hatte ich davor nie. Ich habe immer gedacht, mir passiert was. Und seitdem ich eben ja regelmäßig meditiere, habe ich mehr dieses Vertrauen auch in mich selber, mir passiert nichts. Es ist alles gut. Bisschen ja, widersprüchlich, cool, weil ich gerade vorhin gesagt habe, dass meine Angst mich noch nie so kontrolliert hat. Hat sie auch nicht, aber natürlich habe ich trotzdem manche Sachen dann einfach vermieden, weil ich wusste, okay, das könnte jetzt eine Panikattacke irgendwie triggern oder so.
Ich weiß, dass Daria in ihrem Podcast im Moment so jeden Tag eine geführte Meditation anbietet. Ich habe es auf Instagram gesehen und auch auf Spotify und das wollte ich mal ausprobieren. Ich meditiere jetzt nicht irgendwie regelmäßig oder sowas, aber was mir halt auch extrem geholfen hat, mit dem Gefühl, was ich habe, ein bisschen besser umgehen zu können. Ich habe angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und Gewichte zu heben. Also es hat mich so ein bisschen zurück auf den Boden gebracht, im Sinne von, dass ich dann nur wirklich gegen mich quasi angetreten bin. Also ich habe dann irgendwie ein bestimmtes Gewicht gehoben und dann habe ich beim nächsten Mal gesagt, okay, letztes Mal habe ich so viel gehoben, jetzt schauen wir mal, kriege ich das wieder hin oder kriege ich mehr hin? Und das hat mich so ein bisschen in den Kontext zurückgebracht, dass eigentlich der ganze Wettbewerb, der in meinem Kopf stattfindet, erstmal nur gegen mich selber ist. Und dass, wenn ich das erstmal gegen mich selber loslassen kann und sagen kann, okay, ich mache es jetzt so gut, wie ich kann und das ist in Ordnung, dass ich dann auch einfach auch loslassen kann, wenn andere das machen. Also das hat mir zum Beispiel dieses Training da im Fitnessstudio gezeigt, aber es ist auch einfach, glaube ich, es gehört auch einfach zum Älterwerden dazu, so bei mir, dass ich einfach ein bisschen erwachsener geworden bin und ich das deshalb für mich leichter ist, jetzt damit umzugehen. Aber halt auch, ich halt auch identifizieren kann, wenn es passiert. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, wenn man so Gefühle hat, die einen sich schlecht fühlen machen oder so eine Panikattacke auslösen etc., ist, dass man einfach sich dafür sensibilisiert, dass man bemerkt, dass es passiert, und wenn es passiert, dass man dann weiß, okay, es passiert gerade, es geht vorbei. Oder dass man im besten Fall sogar sagt, okay, es passiert gerade, ich weiß sogar, was mir jetzt helfen kann. Also da bin ich immer noch nicht so ganz angekommen, aber ich bin immerhin schon an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich merke, mir geht es jetzt gerade schlecht, aber ich weiß, mir geht es auch wieder besser irgendwann. Ich kann jetzt einfach, es ist jetzt okay, dass es mir schlecht geht, ich akzeptiere das jetzt und irgendwann wird es wieder besser.
Das ist doch gut. Das ist so krass, wie unterschiedliche, also wir haben auch unterschiedliche Themen, glaube ich, die wir so behandeln müssen, aber wie unterschiedlich man auch an so Sachen rangehen kann. Ich glaube, du bist nicht zum Training gegangen und ich habe nicht angefangen zu meditieren, weil wir aktiv gesagt haben, okay, wir wollen jetzt was ändern, sondern es hat sich dann sozusagen daraus ergeben. Und ich glaube, so muss eben jede oder jeder seinen eigenen oder ihren eigenen Weg finden. Aber das sind ja, können schon mal zwei Anregungen sein, die man vielleicht ausprobieren kann.
Ja, also wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, also dass man ab und zu wirklich starke Gefühle hat, die man nicht kontrollieren kann oder wo man auch nicht weiß, wo sie herkommen, dann finde ich, hilft es halt erstmal, sich Gedanken zu machen, wie man sie identifizieren kann, wenn sie dann da sind, ja. Und klar, also es hilft dann oft einfach irgendwie was Neues anzufangen, also in dem Fall Meditation oder dieses Gewichtheben oder mir hilft es dann oft irgendwie Musik zu machen oder mal was zu schreiben oder solche Sachen, aber ja, ich stimme dir zu, jedem muss da seinen eigenen Weg gehen, ja, also einfach die Beziehung zu sich selber stärken. Also ich glaube ganz fest, dass irgendwie da drin ein bisschen der Schlüssel liegt, also dass wenn man eine Beziehung zu sich selber hat, dann man dann identifizieren kann, wie man sich wirklich fühlt, und wenn man identifizieren kann, wie man sich fühlt, dann kann man auch negative Sachen geschehen lassen und loslassen und positive Sachen auch natürlich und auch so eine Panikattacke dann unter Kontrolle bekommen. Und jetzt Disclaimer, es geht hier natürlich alles um Sachen, die sich in einem bestimmten Rahmen bewegen. Also wenn man sich dauerhaft schlecht fühlt, dauerhaft nur am Weinen ist, dann ist es sicherlich nicht nur eine depressive Verstimmung, die man mit Meditation und Sport und Sonnenlicht aus der Welt schaffen kann, sondern dann ist es auf jeden Fall ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Also ich bin die Letzte, die hier irgendwem erklärt, ja, das geht schon wieder weg, weil das tut's in manchen Fällen einfach nicht.
Nee.
Aber wenn man jetzt für sich selber das Gefühl hat, okay, ich habe manchmal diese Gefühle, ich habe manchmal da so ein irgendwas, was nicht so richtig funktioniert oder eine Panikattacke, dann würde ich sagen, dann ist das der richtige Weg. Aber wenn man sagt, okay, das ist völlig entfernt von irgendeiner Art von normalem Gefühl, dann muss man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Gibt's auch Hotlines, können wir auch in der Infobox verlinken, so ein bisschen mehr Infos, wo man sich Hilfe holen kann.
Ja, genau, deshalb habe ich auch eben betont, dass die Panikattacken nicht mein Leben bestimmen. Weil wenn es in die Richtung geht, dass man seinen Alltag nicht mehr so gestalten kann, wie man möchte, dann sollte man auf jeden Fall zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen. Einen Therapeut oder eine Therapeutin suchen, weil euch kann halt geholfen werden. Und
genau.
ist voll wichtig, dass
das. Das ist super, super wichtig zu sagen. Also es gibt für super, super viele, sag ich mal, psychische Krankheiten oder Verstimmungen oder wie auch immer man das nennen will, gibt es Hilfe. Es gibt, wie gesagt, Psychotherapie, es gibt auch Medikamente, die helfen und wo es keine Schande, das einzunehmen. Das ist, wenn man krank ist, dann nimmt man halt ein Medikament, ganz einfach. Es gibt Hilfe und es gibt Leute, die helfen können und es gibt immer einen Ausweg aus so einer Situation, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt.
Und auch bei euren Krankenkassen könnt ihr auch auf der Webseite schauen. Da gibt es meistens auch ein Verzeichnis von PsychotherapeutInnen in eurer Nähe, die ihr anrufen könnt. Und ja, ich weiß, anrufen ist nicht so toll, das ist... Manchmal könnt ihr vielleicht auch eine E-Mail hinschreiben und nachfragen, wie es aussieht. Genau.
Ja, also ich...
Wenn ihr jetzt nicht euren Hausarzt oder eure Hausärztin aufsuchen wollt.
Ja, das packen wir auf jeden Fall alles nochmal in die Shownotes, was uns jetzt gerade so eingefallen ist. Ja, ich glaube, wir haben jetzt voll die krasse Tour gemacht von Panikattacke im Supermarkt zu Kontrollzwang bei Gruppenarbeiten über Hilfe bei Depressionen. Irgendwie schon wieder so ein bisschen so eine schwerere Folge. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob wir auch noch mal so ein bisschen...
Ja, wir müssen mal irgendwas Lockeres machen.
...reden wollen.
Hast du eine Idee für die nächste Folge? Wollen wir schon mal ein
Wollen wir anteasern? Oh. Also gerade jetzt, wo wir alle zu Hause sitzen und viele unsere Informationen übers Internet bekommen, habe ich gedacht, wir können vielleicht ein bisschen so über Filterbubbles reden, wenn du darauf Bock hast. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen...
Ja.
Ist jetzt kein clicky, bunty, funny Thema so in sich, aber ich glaube, da kann man auch ein bisschen mehr Spaß haben, als wenn man über Panikattacken redet. ja, vielleicht können wir noch was dazu sagen, wie oft der Podcast kommt. Soll, was im Moment unser Plan ist.
Genau, ich habe mir jetzt überlegt, momentan einmal die Woche, immer montags.
Okay.
Aber wir können es natürlich auch an einem anderen Tag
machen. Achso, ja, im Moment ist eh jeder Tag gleich, so in der Quarantäne.
Ja.
Aber ich glaube, montags ist auch eine coole Idee, weil dann haben wir über die Woche Zeit aufzunehmen und dann zu schneiden, ja. Und dann fängt die neue Woche an und jeder hat was, worauf er sich freuen kann. Aber so ein Heads up, also wir planen einmal die Woche, aber es kann sein, dass wir es für stressigere Phasen auf zweimal die Woche alle zwei Wochen meine ich,
ja.
rausziehen. Vor allem, je mehr wir jetzt aufnehmen, je mehr wir machen, desto besser werden wir auch und desto angenehmer hört sich das dann an. Danke fürs Zuhören.
Das war Pantoffeln im Regen mit Lena und Famke. Wenn du noch mehr Infos über uns haben möchtest, kannst du gern unsere Website besuchen oder uns auf Instagram folgen. Tschüss!